Tiki-Taka, der La-Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trujka von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de.
Ich darf den Podcast dieses Mal nicht anfangen wie Alex, dieses Programm, wie Bühne. Nein, ich muss heute irgendwas sagen wie Yo! 6 Spieltage haben wir schon geschafft, Real Madrid ist wieder vorne, alle 6 Spiele gewonnen. Guten Morgen, Alex, wie geht's dir?
Ich bin wahrscheinlich etwas ausgeschlafener als du, nichtsdestotrotz wahrscheinlich etwas weniger gut gelaunt als du. Hallo ja, Nils.
Moin, das kann man gut zusammenfassen. Ja, also schon, meine Nachtschicht ging mal wieder bis 3:30 und bis man dann einschläft, ist es irgendwie 5:30 schon hell und Vögel gezwitscher draußen.
Oh Mann.
Und dann klingelt der Wecker zum Podcasten, aber es macht ja Spaß. Ja,
na Moment, der Wecker klingelt ja nicht hier um 8 Uhr zum Podcasten. Wir haben aktuell circa 13 Uhr. Fast. Dementsprechend ein bisschen ausgeschlafen wirst du
ja,
schon.
Ja, ein bisschen, ging schon bis 10 Uhr, dann noch ein bisschen Vorbereitung. Gucken, was es so gegeben hat, was es noch zu korrigieren gibt. Du kennst das ja, die Arbeit bei Barca Welt, aber ja. Schöne, guten Morgentag da draußen in die Runde. Hier sind Nils Kern und Alex Trujka von Tiki Taka.
Servus.
Servus, der 33. Spieltag ist jetzt auch geschafft und natürlich geht es heute direkt weiter mit dem 34. Spieltag. Also wenn ihr das hört, heute Abend spielt Atletico schon wieder gegen Mallorca und es gibt wie immer einiges zu besprechen. Wir haben einen echt frechen Aufreger des Spieltags gefunden. Mhm. Ein, offensichtliches, sage ich mal, Spiel des Spieltags. Jede Menge Abstiegskampf, wo wir drüber reden wollen, wo es fast schon auch Vorentscheidungen gibt. Auch im Mittelfeld für das eine oder andere Top-Team, vermeintliche Top-Team. Wir gucken auf das Restprogramm nochmal von Real Madrid und Barcelona, weil 4 Punkte jetzt, die Königlichen vorne. Theoretisch brauchen sie noch 11 Punkte, dann ist es geschafft an den verbleibenden 5 Spieltagen. Aber so wie Barcelona gerade durch die Liga robbt, oder wie kann man sonst das elegant formulieren, bleibt das mal abzuwarten.
Auf Fränkisch sagt man so, wie Barcelona beieinander ist.
Ja? Beieinander ist, zammzimmert.
Ja, so wie die sich anstellen, könnte das an diesem Sonntag quasi fast schon die große Vorentscheidung fallen. Ne? 2 Key Games gegen Gegner, die richtig gut drauf sind.
Genau. Real Madrid. Und eben die Ausnahme, dass sowohl Real Madrid als auch Barcelona am gleichen Tag spielen. Also Leute, nehmt euch Sonntag nichts vor, fürs nur die Königlichen.
Genau. Und vor allem dadurch, dass Real Madrid vorlegen kann. Mhm. Also sprich, wenn Barca dann Anpfiff hat in Villarreal, können es 7 Punkte sein. Und wenn die dann patzen, dann kannst halt Adios-Titel festsagen. Ne? Da dementsprechend krasser Sonntag. Aber sprechen wir, glaube ich, später en Detail drüber. Ne?
Genau. Wir fangen mit Abstiegskampf an. Jornada 33 an. Da gab es eben, alle 3 Abstiegskandidaten waren natürlich im Einsatz. Oh, Überraschung. Wollen wir gleich mit der kuriosen Partie auf Mallorca beginnen?
Ja, also, unbedingt.
Kurios ist schon mal allein dieses Celta Vigo. Wir hatten ja vorhin letztens schon mal den Vergleich mit dem Club. Gewinnen 6-0 und dann, vielleicht kommt dann wieder auch eine 0-6-Klatsche wie beim ersten FC Nürnberg. Die hat jetzt ein bisschen gedauert. Jetzt gab es eine 1-5-Niederlage. Ja. Aber zwischen dem 6-0-Sieg gegen Alaves war noch ein ordentlicher Sieg über Real Sociedad. Dann dieses starke 2-2 gegen Barcelona, wo vielleicht auch mehr drin gewesen wäre. Nolito. Und jetzt ein 1-5 beim abstiegsbedrohten Mallorca mit dem eigentlichen Zweit- oder Drittliga-Kader. Also schon verrückt, dieses Celta Vigo.
Vor allem ein richtiges Schlagerspiel haben sie da gleich doppelt in den Sand gesetzt. Denn hätten sie das gewonnen, wären sie quasi fast schon gerettet gewesen. Sie hatten vor der Partie, ich glaube, 8 Punkte Rückstand, Vorsprung auf Mallorca. Jetzt sind es 5. Dementsprechend wäre das fast schon die sichere Rettung. Und jetzt ist es halt wieder richtig spannend. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie den direkten Vergleich jetzt gegen Mallorca verloren haben, durch dieses 1-5, der ja immer wieder in Spanien zum Tragen kommt. Das wissen manche Leute ja nicht. Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich, sprich 5 Punkte sind's. Aber wenn Mallorca die 5 aufholt, setzt sich Mallorca im direkten Vergleich gegen Vigo durch. Also verlieren schon bitter für Celta, aber dann auch noch so hoch, dass du den direkten Vergleich verlierst. Doppelt blöd. Und jetzt ist es für die Galizier wieder spannend im Abstiegskampf.
Ja, und für Celta ging in diesem Spiel einiges schief. Also eigentlich hatte man mehr Abschlüsse, 12-9 auch aufs Tor, 8-7. Das sah gar nicht so verkehrt aus, aber schon früh, 12. Minute, sind wir direkt schon beim Aufreger des Spieltags, weil da kam es zu einem Elfmeterpfiff, Dani Garcia war es, glaube ich, der da gefallen ist im Strafraum, aber kein Kontakt.
Die Frage ist, warum ist er gefallen? Die Antwort ist, weil er einen Elfmeter schinden wollte.
Ja, Dani Rodriguez heißt er sogar.
Genau,
ja.
Die Antwort ist, weil er einen Elfmeter schinden wollte und es tatsächlich sogar tat, trotz war und trotz Überprüfung des Referees am Seitenbildschirm. Ja. Eine unglaubliche Szene. Die Aufregung in Spanien war groß, auch in meiner Twitter-Timeline der Journalisten, denen ich folge. Auch ich habe mich tatsächlich aufgeregt, deswegen ist es für mich auch der Aufreger des Spiels, auch persönlich bezogen, weil ich es nicht verstehen kann, wie man da A, Elfmeter gibt und B, den Elfmeter-Call aufrechterhält, wenn man sich die Szene am Bildschirm ansieht. Ja. Eine unfassbare Fehlentscheidung. Es ist halt wirklich eine Schwalbe und sonst nichts. Keine Berührung und der Schiedsrichter gibt Elfmeter, nachdem er sich die Szene sogar am Bildschirm anschaut.
Echt schon frech von de Burgos da, wie er am Bildschirm steht und einfach da einen Kontakt sehen will. Man sieht also keinen Kontakt, nicht mal, dass da irgendwo das Trikot weht oder es irgendwo zu einem Zusammenprall Reaktion gab. Nee, das fällt einfach.
Für mich völlig unverständlich, wie man diesen Elfmeterpfiff aufrechterhalten kann, wenn man sich das noch ansieht. Also kann ich dir und mir und niemanden erklären, wie das möglich ist.
Ja, Budimir hat es nicht gestört. Der hat dann mal wieder geknipst. Sein erstes von zwei Toren an diesem Abend zum 1-0. Da war dann schon erstmal Celtas Widerstand gebrochen, sage ich mal. Wie gesagt, die haben schon gut mitgespielt, eigentlich die Galicier. Aber auf der anderen Seite war dann auch noch ein kleiner Japaner in Höchstform, sage ich mal. Also an drei Toren beteiligt. Drei Vorlagen noch von Takefusa Kubo. Dazu noch zwei Keypässe, ordentliche Passwerte und alles. Der hat dann, wer war das? Chucho oder so, das 2-0 auffällig. Juan Hernandez. Butzo hat dann auch noch das 3-0 gemacht. Also da war dann schon vor der Halbzeit fast schon der Drops gelutscht oder wie auch immer man sagt. Aspas kam dann nochmal zurück, auch durch einen Elfmeter, hat er mal wieder verwandelt, kurz nach Wiederanpfiff, aber dann wieder Budimir, dann noch ein Fernschuss von Salva Sevilla mit dem 5-1, also da war dann doch nicht mehr
viel drin für Celta. Man muss auch sagen, da du den ersten FC Nürnberg erwähnt hast und seine 6-0-0-6-Spiele, ein bisschen in die Richtung ging es aus Sicht von Mallorca, mit Blick auf das Spiel des beim SVW in des 1. FC Nürnberg. Das war so ein Freakspiel, wo wirklich alles funktioniert bei Mallorca. Also wirklich jeder Schuss war drin, Glück beim Elfmeter. Sie haben tolle Tore erzielt, aber auch Tore erzielt aus Situationen, wo sie normalerweise kein Tor machen, wo halt einfach alles klappt. Das war eins dieser Spiele. Und bei Celta hingen dann die Köpfe tatsächlich merklich. Also es war schon bedenklich fast schon, wie sie das scheinbar dieser Elfmeterpfiff mitgenommen hat, denn selbst wenn du natürlich einen falschen Elfmeter-Call gegen dich kriegst und dann 0-1 hinten liegst, musst du ja danach nicht noch vier weitere Tore kassieren. Ne? Mhm. Also dementsprechend ist das Celta ja trotzdem irgendwo selber schuld, vor allem aber ein bisschen unerklärlich, dass sie sich so abschießen lassen. Aber wie gesagt, ein bisschen ein Freakspiel auch, weil bei Mallorca alles klappte. Also das kommt auch nicht so oft vor.
Das kommt nicht so oft vor. Und eben Lebenszeichen von Mallorca jetzt, Anführungszeichen, nur noch 5 Punkte auf das rettende Ufer, auf Vigo und beachtlich wirklich da weiter, dass da eben Trainer Vicente Moreno, dass an ihm festgehalten wird. Das zeigt, dass da Leben in der Mannschaft steckt, dass vielleicht Trainerwechsel gab ja schon einige bei Espanyol, Leganés, Valencia, auch Vigo, dass das nicht immer was bringt, dass man auch mal an einem Trainer festhalten kann. Moreno hat die Mannschaft ja, glaube ich, in der dritten Liga übernommen, ist dann direkt in die erste raufmarschiert und das zeigt sich jetzt, dass die Mannschaft dann doch irgendwie noch zusammenhält und für ein größeres Ziel kämpft.
Ja, aber es kann auch dieses schöne 5-1 kann ein Hoffnungsschimmer sein im Abstiegskampf oder auch nur ein Strohfeuer. Denn Mallorca spielt jetzt ausgerechnet bei Atletico. Die sind ja auch richtig, richtig gut in Form. Und Celta hat das vermeintlich leichte Heimspiel gegen Real Betis, die richtig, sind wir wieder beim fränkischen Ausdruck, beieinander sind, also die richtig schlecht drauf sind und bei denen gar nichts klappt. Demzufolge wäre es etwas wenig überraschend, wenn Celta quasi wieder jetzt am Wochenende 3 Punkte gut macht im Abstiegskampf und dann 8 Punkte, dann wird es wieder nicht so spannend im Abstiegskampf.
Aber schauen wir mal. Schau mal eins runter, wobei das Spiel ist eigentlich schnell erklärt. Leganés hat Sevilla empfangen. Auch da kam es zu einem Wiedersehen. En-Nesyri wurde ja im Winter, glaube ich, für 20 Millionen vom Sevilla aus Leganés weggekauft. Hat früh 2 gute Chancen vergeben, aber dann Oliver Torres diesmal die Tore gemacht. 23. Minute aus der Ferne, dann 35. Minute nach Navas Zuspiel aus kurzer Distanz. Also auch da mehr oder weniger früh die Entscheidung und Leganés wieder sehr hoffnungslos. Die hatten schon auch die eine oder andere Chance, aber da muss ich dann mal meinen Kumpel Watschlik loben. Der hat eine starke Parade nach einem Kopfball gezeigt, dann noch einen guten Reflex mit dem Fuß so in der Schlussphase. Das war stark von Watschlik, der dann auch mal Sevilla mal wieder das zu Null beschert hat und hochverdienter Sieg für die Andalusier.
Und für Leganés sieht es jetzt richtig bitter aus. Also 9 Punkte aktuell. Da gehen die Lichter, glaube ich, aus, genauso wie Espanyol. Also bei den beiden hat man keine Hoffnung mehr, oder? Oder hast du noch leise Hoffnung?
Nee. Ich wollte schon sagen, es geht noch schlimmer. Espanyol hat noch einen Punkt weniger.
Genau. Ich meine, wir hatten ja schon seit quasi fast schon der Winterpause ganz wenig Hoffnung bei Leganés. Zumindest bei der Vorschau-Pod auf den Restart haben wir es ja angesprochen, dass wir bei Lega keine Hoffnung mehr haben. Und es sieht auch wirklich düster aus. Also 0-3 jetzt daheim gegen Sevilla. Das war zu wenig.
Ja, da fehlt auch einfach wieder jemand, der vorne die Tore macht. Ich glaube, jetzt ist auch noch Oscar Rodriguez verletzt und irgendwer war, glaube ich, noch verletzt. Also da kommt einfach alles zusammen. Und erst eine Nesyri weggekauft, das passiert eben. 20 Millionen sind auch nicht so verkehrt für Leganés. Dann noch Braithwaite, dieser Transferskandal. Da kann man dann nicht mehr viel machen. Ja. Auch so ein alter Haudegen wie Trainer Javi Aguirre sind da fast schon an die Hände gebunden.
6 Spiele ohne Sieg für Leganés, also nach dem Restart noch kein einziger Dreier. Das geht leider schnurstracks in Liga 2, ne? Für die Pepineros.
Es geht aber eben noch ein bisschen schlechter, schlimmer, trauriger fast schon und wirklich Real Sociedad, sondern Espanyol.
Weiß gar nicht, ob ich so traurig bin.
Ja, gut, du als alter Stadtrivale bei Espanyol. Ja. Wir hatten ja viel Hoffnung für Espanyol, oder nicht Hoffnung, sondern einfach Optimismus, weil starker Kader und der Trainer hatte jetzt Zeit. Ja, Abelardo ist inzwischen gegangen und jetzt Rufete, zweites Spiel, zweite Niederlage nach dem, ich sag mal, unglücklichen 0-1 gegen Real Madrid, aber doch auch eigentlich verdienten Niederlage gegen Real Madrid. Jetzt eine 2-1-Pleite gegen Real Sociedad für die Basken. Der erste Sieg jetzt nach dem Restart. Mhm. Beide haben jetzt 4 Punkte in den 6 Partien danach geholt. Nur bei Espanyol war es halt direkt nach dem Start soweit. Ein Sieg, ein Unentschieden. Danach jetzt dann 4 Niederlagen schon. Und da, ich habe eigentlich keine Hoffnung mehr, obwohl ich mir wünschen würde, dass es Espanyol schafft. Da besteht auch eine Fanfreundschaft zwischen Realfans und Espanyol.
Völlig überraschend, eine Fanfreundschaft. Schauen. da gehen tatsächlich wie bei Lega, da gehen die Lichter völlig aus. Da ist nichts mehr zu machen. Also höchstens noch ein bisschen Hoffnung hat man bei Mallorca aus neutraler Sicht. Aber die anderen beiden Vereine, denke ich, sind weg. Tatsächlich kann so, glaube ich, sogar Barca Espanyol im Derby den Todesstoß geben. Wenn ich das richtig sehe, die spielen jetzt am 8.7., also in, wie viel sind es, 4-5 Tagen gegeneinander?
Jetzt erst gegen Villarreal, Barca dran und dann im Camp Nou gegen Espanyol. Im Hinspiel gab es immerhin ein 2-2, aber da mittlerweile auch ein Raul de Tomás nicht mehr wirklich knipst und es einfach überall nicht wirklich funktioniert bei Espanyol in der Mannschaft, sehe ich da schwarz auch fürs Rückspiel. Immerhin Real Sociedad, ein Hoffnungsschimmer, da gab es schon ein frühes Tor durch Willian und dann, um auch mal den Videoschiedsrichter zu loben, Tor sah erst aus wie legal, aber Videoschiedsrichter hat sich es angeschaut und ich glaube, die Fußspitze war so 3-4 Zentimeter im Abseits, also illegales Tor. Aber Real Sociedad hat sich zurückgekämpft. Lopez erst noch die Führung für Espanyol erzielt, aber dann im zweiten Durchgang erst Willian und dann in der Schlussphase noch Isak, der Schwede, die Partie gedreht. Beide Male vorbereitet durch Oyarzabal, der da jetzt auch ein bisschen so den Ødegaard-Ersatz machen muss. Der wurde zwar wieder eingewechselt, aber hat wohl weiter Schmerzen im Knie und läuft nicht wirklich rund, der Norweger. Also das muss man nochmal abwarten, ob der sich noch bis zum Saisonfinish dahin schleppen kann.
Da gab es, bei ihm gab es, glaube ich, eine Diagnose, die richtig problematisch ist bei seinem Knie. Jetzt frag mich nicht nach der Übersetzung.
Ja, das hatte ich auch nicht ganz verstanden.
Ja, tatsächlich ein bisschen schwierig, den Outcome dieser Verletzung zu prognostizieren. Ich habe gelesen, dass das eine chronische Verletzung ist, von der man nicht weiß, wie schnell sie verheilen kann. Also dementsprechend ist der wohl für den Rest der Saison außer Gefecht, so habe ich es verstanden.
Kann schon noch mitmachen, aber dann nur noch spät einwechseln oder so, wie jetzt gegen Espanyol.
Okay.
Er soll das wohl auch schon seit Oktober, glaube ich, habe ich gelesen, schleppt er sich wohl schon da mit Schmerzen rum und man wusste nicht genau, was es ist. Jetzt wurde er eben kurz nach der Halbzeit eingewechselt für Januzaj. Also es reichte noch zum bisschen Laufen, aber wirklich überzeugt hat er da jetzt auch nicht, zumindest das bisschen, was ich gesehen habe.
Also Patella, ich habe es mir jetzt mal hier übersetzen lassen, weil ich diesen englischen Begriff nicht kannte, Patellasehnenspitzensyndrom scheinbar, laut Übersetzung. Ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Mediziner. Aber er ist nach Barcelona gereist, hat Reisesat getwittert, und um sich alternative Behandlungsmöglichkeiten anzuschauen. Also irgendwie scheinbar keine OP, sondern ja, chronische Patellasehnenprobleme scheinbar ist die Diagnose, wenn ich das so richtig interpretiere. Ja. Also ziemlich bitter für Real Sociedad. Du hast es angesprochen, endlich ein Sieg. 4 Pleiten am Stück gab es davor, die sind ja richtig abgerutscht. Ja. Auch da wieder der Hinweis an uns selbst. In unserer kleinen Vorschau haben wir ja den Abrutsch quasi oder das Abrutschen ein bisschen prognostiziert, ne? Falls du dich erinnerst. Aber dass die so krass, also quasi bis auf Rang 7 durchgereicht werden, hätten wir dann glaube ich auch nicht ganz gedacht, ne? Also dass die dermaßen schlecht aus den Startlöchern kommen, das haben nicht mal wir gedacht. Und dementsprechend ja, sind die jetzt nur noch Siebter. Und der Sieg war natürlich dort super, super wichtig für Espanyol, damit sie halbwegs zumindest, also ich denke, die Champions League ist weg bei 7 Punkten Rückstand. Aber zumindest die Europa League müssen sie erreichen, sonst wäre das wirklich eine traurige Sache. Ne? Bisschen.
Ja, ist witzig in Anführungszeichen. Jetzt stehen die beiden Pokalfinalisten, San Sebastian und Bilbao, auf den Plätzen 7 und 8, also außerhalb der Europaplätze. Und sie haben sich ja darauf geeinigt, das Finale, Pokalfinale lieber mit Fans auszutragen und dadurch auf den Europaplatz, den es für den Sieger gäbe, zu verzichten. Sonst müssten sie das Finale jetzt noch austragen, bevor die neue Saison beginnt. Aber sie haben gesagt, nö, wir wollen lieber mit Fans. Mal gucken, ob das da jetzt noch für den einen zum Nachteil wird. Also für einen
oder ob sie die Meinung ändern und dann doch noch schnell quasi eine Woche. Naja, in Spanien ist das ja möglich. Also ja, die Spanier sind ja dermaßen so dermaßen, wie nennt man das? Spontan. Genau, so. Die könnten ja wirklich einfach sagen, ja, in 4 Tagen ist jetzt das Pokalfinale und dann ist doch wieder der Pokal, der Startplatz wird wieder vergeben, sagen wir es mal so.
Hast du recht.
Dementsprechend, da muss man abwarten, den Spaniern ist tatsächlich jede Verrücktheit zuzutrauen.
Ist vor allem das Thema Pokalfinale ist in dem Fall dann auch spannend, weil Martin Ødegaard da bestimmt auch mitspielen will. Aber ich wage mal die Prognose, wenn sich Real Sociedad nicht für Europa qualifiziert, dann stehen die Chancen nicht mehr so hoch, dass er noch weiter bei den Basken bleibt. Also dann könnte ihn Real Madrid auch doch schon früher als geplant zurückholen oder ihn auch woanders hinleihen. Weil eigentlich ist so, dass er international spielt, schon so der Gedanke, der Wunsch, dass das der nächste Schritt sein wird. Und naja, sie waren zuletzt noch auf dem Champions-League-Platz, jetzt außerhalb der Plätze, der Europaplätze. Mal gucken, was da noch passiert. Okay. Deswegen.
Ich hätte gedacht, es wurde bestätigt, dass er noch eine Saison bleibt.
Offiziell noch nicht, ne.
Offiziell nicht, okay.
Nee. Ist eine mündliche Vereinbarung, aber die kann man immer noch ändern.
Dazwischen dann wünscht man dem Kollegen alles Gute, weil im Endeffekt war ja so unser Shooting-Star, falls du dich erinnerst, zur Hinrunde. So ein bisschen sogar unser, Top-Spieler, also Top 3, Top 2 von uns beiden. Jo. Dass der jetzt ausfällt, ausgerechnet, oder voraussichtlich ausfällt, nicht dabei ist bei Real Sociedad, ist bitter, aber gucken wir mal.
Jo. Gucken wir mal weiter jetzt auf die beiden da oben und das nach einer Werbepause. Bis gleich.
Beim Tanken Geld sparen oder Punkte sammeln? Entscheiden Sie selbst. Jetzt neu bei Shell. Als Club Smart Mitglied können Sie exklusiv auswählen, ob Sie 2 Cent pro Liter sparen oder 2 Shell Club Smart Punkte pro Liter sammeln möchten. Gilt nur bei Tankung von Shell Fuel Safe Kraftstoffen, Benzin und Diesel an allen teilnehmenden Shell Stationen in Deutschland. Ganz einfach die Shell App laden und registrieren. Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten.
Punk in all seinen Facetten. Mit Felix Amrain.
In der aktuellen Ausgabe Papala Punk spreche ich mit Rodi und Marco von der Press-Punk-Band 100 Kilohertz. Die haben gerade mit Stadtland Flucht ein neues Album herausgebracht und außerdem sogar 2 Record-Release-Shows gespielt. Wie es ist, aktuell Konzerte zu spielen und wie die Entstehungsgeschichte des Albums ist, hört ihr im aktuellen Podcast.
Auf meinmusikpodcast.de.
Elfmeterschießen ohne Sieger, das kommt selten vor, aber irgendwie stark. Ja, danke. 2:2 im Camp Nou, 3 dieser 4 Tore vom Punkt aus, ein Elfmeter musste sogar wiederholt werden. Es ist, Alex, für uns das Spiel des Spieltags. Logisch, oder?
Völlig überraschend, ne?
Völlig überraschend schon von der Ansetzung her. Barca gegen Atletico. Jetzt Simeone immer noch ohne Sieg in der Liga gegen die Katalanen und Atletico immer noch letzter Ligasieg im Camp Nou 2006. Henrik Larsson damals noch für Barcelona getroffen. Also es ist lange her. Sollte auch diesmal nicht sein, aber ja, trotzdem, Punkteteilung geht in Ordnung. Ist, glaube ich, auch Atletico ganz happy mit, oder?
Leistungsgerecht würde ich sagen. Ich glaube, Atletico war zufrieden. Simeone war zufrieden, hat er nach dem Spiel gesagt, dass er zufrieden war mit der Leistung seiner Mannschaft. Und er weiß ja auch, wie schwer, unfassbar schwer das im Camp Nou ist. Es war ja erst der zweite Punktverlust des FC Barcelona im Camp Nou in der Saison. Der erste kam gegen Real Madrid.
Echt? Ja. Alles gewonnen danach?
Alles gewonnen davor und danach. Boah. Nach Real Madrid und vor Real Madrid alles gewonnen. Mhm. Und jetzt eben das zweite Mal, dass Barca nicht gewinnt am Spiel im Camp Nou. Dementsprechend logischerweise Atletico zufrieden. Wie gesagt, das war, glaube ich, leistungsgerecht, das 2-2. Aber es kam natürlich kurios zustande durch die 3 Elfmeter. Da können wir jetzt gerne drüber sprechen, ob die alle so berechtigt waren.
Vielleicht erstmal noch über eine andere kuriose Szene reden, das 1-0 für Barca, also Diego Costa. Ja. Erst ist er am kurzen Pfosten da, wehrt schön zur Ecke ab und dann, was macht er da? Mit Kopf, Knie hin und durch die eigenen Beine, also warum?
Augen zu und hoppla, abgefälscht so ein bisschen. Ne?
Hoppla für Oblak, der dann das erste Mal hinter sich greifen musste. Also kurioses Eigentor von Costa, den an diesem Abend nicht wirklich viel gelang, weil direkt danach dann den Elfmeter verschossen. Carrasco da gegen Vidal, das war dann schon eher schlampig von Vidal. Also bei dem Elfmeter, glaube ich, die wenigste Diskussion.
Ja, genau. Unterschreibe ich, ja.
Beziehungsweise dieser Elfmeter hat dann aus anderer Perspektive für Diskussionen gesorgt. Ter Stegen pariert gegen den fast schon bemitleidenswerten Costa, der dann später auch noch einen guten Kopfballgelegenheit vergeben hat. Egal, Ter Stegen pariert, freut sich und dann vergeht ihm das Lachen, weil der Ball, der Elfmeter wird wiederholt.
Ja,
jetzt kommst du.
Jetzt komme ich. Tatsächlich, ganzes Lachen ist ihm nicht vergangen. Er hat es mit Galgenhumor genommen, denn er hätte ja sogar die gelbe Karte gesehen und das war also die Regel ist ja,
Da
fasse ich mir wirklich buchstäblich, gerade während wir sprechen, an den Kopf, ohne Witz. Erstens ist die Regel natürlich unfassbar kleinlich. Also das hat auch nichts mit dem FC Barcelona zu tun. Da könnte auch Levante gegen Huelva spielen, dass da, wenn da die Hacke um 3 Millimeter nicht auf der Linie ist, dass da quasi die Lupe angesetzt wird, damit der Elfmeter wiederholt wird, halte ich für unfassbar kleinlich. Das ist das eine. Und on top dem Torwart dann gelb geben, weil er sich 3 Zentimeter, Millimeter, wie viel auch immer, zu früh bewegt. Also der Torwart muss sich ja irgendwie bewegen, kann ja da nicht angewurzelt stehen. Ich glaube, der Zone-Kommentator, Co-Kommentator Benny Laut war es, glaube ich, hat das auch gesagt. Du musst dich ja bewegen, sonst hast du ja keinerlei Chance, den Ball zu halten, wenn er nicht gerade in die Mitte geschossen wird. Also du musst ja irgendwas machen als Torwart, um Chancen zu haben. Und dann so kleinlich A zu entscheiden, aber B eben on top auch noch gelb zu geben. Also diese Regel, Leute, bitte, bitte überdenkt die. Lass doch wenigstens die gelbe Karte weg, weil die ist ja wirklich lächerlich.
Ja, das stimmt. Gelbe Karte muss ja nicht sein, weil das kein unsportliches Verhalten ist da vom Torhüter. Ja. Ich erkenne schon so einen gewissen Grund oder Sinn dieser Regel, weil sich ein Torhüter nun mal einen Vorteil verschaffen kann. Wenn er einen Meter vorm Ball steht, ist es schwieriger, den Ball vorbeizuschießen, wie wenn es Elfmeter sind. Aber ja, Torhüter müssen da einfach auch bisschen drauf achten. Es ist nicht das erste Mal, dass das zurückgepfiffen wird. Vielleicht auch ein bisschen Trainingssache, Gewöhnungssache, dass man ersten Tippelschritte bei der Ausführung des Schützen, dass man dann noch vielleicht hinter der Linie steht, das sage ich jetzt so als 9-mal kluger, niemals Torwart gewesen.
Ja,
aber Regels sind die Regels.
Ja, vor allem das Problem ist ja auch aus Torwartsicht, die Schützen verzögern ja oft gerne, ne? Machen so halbe Schuss finden oder trippeln da ein bisschen rum und zögern und du wirst ja getriggert durch die Bewegung oder durch die Täuschungen des Schützen und dementsprechend
tippelst nach vorne.
Ja, kommst erst recht, musst ja nicht mehr nach vorne springen, sondern eben einfach nur dein Gleichgewicht ein bisschen bewegen und schon bist du 3 Zentimeter vor der Linie. Und es waren ja in dem Fall wirklich nur 3 Zentimeter. Also es ist ja nicht so, dass ein Dreiviertel Meter nach vorne gesprungen war. Gab es natürlich auch schon zuhauf, vor allem in der Vergangenheit. Ich glaube, ich habe mal ein Bild von Navas gesehen, wo er wirklich so 1 Meter vor die Linie gesprungen ist.
Ja, ja.
Das ist mir schon klar, das ist dann too much. Aber bei diesen 3 Zentimetern, Leute, das ist so unfassbar kleinlich. Vor allem, wenn du dann bedenkst, wenn du wirklich das Bild freeze-framest, wie oft Spieler sich in den Strafraum lehnen oder einen Schritt drin sind oder so, dann müsstest du da ja auch jeden Elfmeter immer zurückpfeifen, weil es ja immer um ein paar Zentimeter jemand zu weit im Strafraum steht. Und das ist halt das, ne? Wenn du wirklich so unfassbar kleinlich bist, dann musst du es ja eigentlich überall sein. Und dann machst du diesen Sport halt einfach kaputt. Weil nochmal, es sind halt Bewegungen, es sind halt, ja, manchmal Zuckungen, die dazu führen, dass du dich halt 3 Zentimeter, 5 Zentimeter, 10 Zentimeter zu weit nach links oder rechts bewegst. Ich finde das viel zu kleinlich. Und in dem Fall war es halt auch noch für Barca, um jetzt ein bisschen den Bogen zu spannen aufs Spiel, Barca halt eine bittere Sache, dass der gehaltene Elfmeter zurückgepfiffen wird. Dass dann übrigens auch, und auch da kann man sich drüber aufregen, der Schütze ausgewechselt werden darf, finde ich auch höchst kurios, wenn nicht sogar ein bisschen unfair. Denn eigentlich soll doch bitte Diego Costa seinen Elfmeter wiederholen. Also ja, warum darf
Wiederholung?
Ja, eben, oder? Wiederholung ist Wiederholung. Mein Gott, du hast halt verschossen. Sei froh, dass du eine zweite Chance kriegst. Aber dann kannst du doch nicht sagen, ja, ich lasse jetzt einen anderen schießen. Also das finde ich, nicht okay. Allein da gehört die Regel, finde ich, doppelt angepasst. Die gelbe gestrichen und eben der Schütze muss der Schütze der gleiche sein. Und dann möchte ich Diego Costa sehen, was er dann macht, weil dann zittert er erst recht. Ne?
Ja.
Also wirklich aus Barca-Sicht, wie gesagt, höchst unglücklich. Ja, bin ich nicht so glücklich mit.
Ja,
kann man verstehen.
Nicht unverständlich. Trotzdem danach dann auch, hat nicht so lange gedauert. Jetzt erklär's mir nochmal. Ich glaube, das war dann Felipe gegen Semedo. Auch nur ein...
Ich weiß nicht, was ich da erklären soll.
Der nächste Elfmeter halt.
Ja, ja, aber ich kann da nicht viel erklären, weil ich habe keinen Foul gesehen.
Ja.
Also ich hätte diesen Elfmeter für Barca nicht gepfiffen, weder in Realgeschwindigkeit noch, und da sind wir beim Thema VAR, unser Lieblingsthema, auch erst recht nicht nach Ansicht der Bilder. Für mich liegt da kein Foul vor, Punkt. Also höchst schmeichelhafter Elfmeter für Barca.
Hat aber mal, ja, da war mehr ein Kontakt zu erahnen als gegen Mallorca, deswegen war das Mallorca-Ding eher für uns der Aufreger.
Aber Mallorca war ja auch eine 100% Schwalbe, sag ich mal. Und Semedo war wahrscheinlich ein Kontakt, aber nicht jeder Kontakt ist Elfmeter. Also ich berühre dich auch,
wenn
ich
drauf an,
neben dir in den Bus einsteige, ja, deswegen fällst du ja auch nicht hin.
Ey, so, Chiri!
Ne? Dementsprechend
Busfahrer,
nicht,
gelb.
Nicht jede Berührung und jeder Kontakt ist Elfmeter. Auch wenn die Spieler daraus natürlich mittlerweile sehr viel machen, weil sie leider wissen oder gelernt haben, dass ein Kontakt reicht, wenn der VAR draufschaut, gibt er den Elfmeter quasi immer oder nimmt ihn nicht zurück, weil man sagt, naja, es ist keine krasse Fehlentscheidung, weil da ein Kontakt war. Und das wissen die Spieler mittlerweile und deswegen schmeißen sie sich hin. Deswegen hat sich Messi hingeschmissen gegen Leganés, war für mich auch kein Elfmeter.
Ja.
Deswegen hat sich Vinicius hingeschmissen gegen
Real Sociedad.
Real Sociedad war für mich auch kein Elfmeter und auch Semedo hat sich wieder hingeschmissen und auch das ist wieder kein Elfmeter. Dementsprechend, ja.
Ja, das ich hab schon geguckt, ob es mal irgendwo Zahlen gibt, wie viel mehr Elfmeter es in dieser Saison sind, aber habe ich jetzt noch nichts gefunden.
Habe ich auch nicht. Da würde mich auch
kommt
interessieren.
Kommt bestimmt noch was raus.
Ja. Also aber vor allem die Spanier werden für mich immer kleinlicher. Das ist, mir ist das wirklich ein Dorn im Auge, diese Kleinlichkeit im Sport und im Fußball vor allem. Für mich macht das den Sport kaputt. Ne? Nochmal, wie gesagt, auch bei diesem zu früh Bewegen des Torwarts, wo wir von 3 Zentimetern sprechen, das ist eine unfassbar kleinliche Entscheidung. Und auch der Elfmeter für Semedo ist unfassbar kleinlich. Ja, er berührt ihn wahrscheinlich, aber Leute, das ist ja kein Foul. Ja. Naja.
Ähnlich dann auch der Elfmeter gegen Semedo wieder durch Carrasco rausgeholt. Ich glaube, da kam Carrasco schon ein bisschen aus der Balance, tritt sich dann durch leichte Touchierung selbst in die Hacke. Nimmt er schon bestimmt auch an, und aber da vielleicht, ich weiß nicht, war das der klarste von den, nee, der klarste Elfmeter
war
Vidal, war Vidal natürlich, aber ja, es ist die Tendenz, dass die Spieler damit besser zurechtkommen, es lieber annehmen, dass man als Verteidiger noch mehr aufpassen muss, wir haben da später noch was von Bartra,
also stimmt, auch das war ein ziemlich kleinlicher Elfmeter, Es ist, also ich bin generell, wie gesagt, völlig unabhängig davon, welche Mannschaft da spielt oder in der Szene involviert ist. Für mich sind all diese Elfmeter viel zu kleinlich und sollten nicht gepfiffen werden. Egal, ob der Barca profitiert oder nicht. Das ist mir als Fan des Fußballs, des Sports an sich, ist mir das ein unfassbares Dorn im Auge, weil dieser Sport sich immer mehr in Richtung, und jetzt übertreibe ich fast schon ein bisschen, aber leider auch nicht ganz, immer mehr in die Richtung Basketball entwickelt, wo du quasi beim Schuss, beim Wurfversuch im Basketball darfst du ja den Gegner nicht berühren an der Hand. Es gibt immer Freiwürfe. Und auch die kleinste Berührung wird abgepfiffen. Und dahin bewegt sich der Fußball scheinbar leider aktuell, Stand jetzt bei Elfmeterpfiffen. Das ist die kleinste Berührung. Der Stürmer nimmt sie an, schmeißt sich hin, der VAR sagt, oh, da ist ein da ist eine Berührung, da ist ein Kontakt, Elfmeter. Das darf, finde ich, nicht sein.
Ja, kann ich dir nicht widersprechen.
Ja. Schön, sind wir auch mal einer Meinung.
Red mal über mehr Fußball. Endlich die 700 bei Messi. Ja. Ist er mit einem schicken Schlenzer.
Stimmt,
hat er knapp den Winkel verpasst, dann noch einen Freistoß abgewehrt. Oblak auch da gut reflexiert, sag ich mal.
Reflexiert, also ja.
Gegen den Lauf sind noch irgendwie hingekommen mit der Hand, wie man ihn kennt. Aber dann Elfmeter in Ramos-Manier als Panenka.
Ja, vor allem so ein richtig sanfter Panenka, ne? Reingestreichelt. Ich bin ja großer Panenka-Fan, also auch wenn, selbst wenn Ramos den Panenka macht.
Dafür war er mir dann aber zu flach.
Ja, aber das ist ja das Schöne, dass er auch noch flach reingeht. Hauptsache, ich sag's jetzt mal ein bisschen gemein, ein Torwart veräppeln, verarschen, das ist schon auch schön aus Sicht des Schützen. Also ich bin großer Panenka-Fan und dementsprechend ein schönes 700. Tor. Noch schöner wäre natürlich tatsächlich der Schlenzer in den Winkel gewesen wahrscheinlich, weil das wäre das Tor des Monats gewesen, aber auch der Panenka ist eine feine Sache zur Nummer 700. Und ja, apropos Nummer 700, unfassbare Nummer, oder? Also, 700.
Stabil,
ne? Der Junge. Ich glaube, der CR7 weiß,
wurde. Und Messi sind die einzigen, die es geschafft haben, oder? Oder ist der Pelé auch irgendwie dabei?
Nee, da sind sogar mehr.
Oh. Ach so, doch.
Ich habe die Statistik nicht da. Pelé ist drüber. Ich glaube, Romario hat mehr als 700.
Okay.
Messi exakt 700. Cristiano hat 7. Boah. Ich habe, wie gesagt, die Statistik da 37 oder so, 728. Aber Ronaldo hat, glaube ich, 80 oder 90 oder 100 Spiele mehr.
Ach so.
Aber wie gesagt, Messi hat, glaube ich, mindestens 4 Leute, historische Torschützen, noch vor sich. Aber ja, illustrer Kreis und er wird ja noch wahrscheinlich ein bisschen weitermachen. Hoffen
hat
wir
noch jetzt ein paar Türchen vor sich.
Hat noch mal, ja.
Dann reden wir über eine andere Sache, die eher am Spielfeldrand stattfand. Ja. Ja fast ein Reim, so soll es sein. Das war dann, war es die 90. Minute, genau, als es eine Einwechslung gab, wieder raus und dann, ja, der Ex-Rochi Blanco kam, hat für leichtes Schmunzeln bei ihm gesorgt, bei seinem Ex-Trainer. Beschreib mal die Szene zwischen Simeone und Griezmann da.
Tja, also, was soll ich da sagen? Im Endeffekt tut es mir ein bisschen leid für den Kollegen Griezmann, der ja massive Probleme bei Barca hat, weil er einfach nicht so richtig ins Spielsystem passt und sich nicht zurechtfindet und manchmal ja einfach nicht gut eingebunden wird. Und mittlerweile hat Setién das erkannt. Und hat dann eben gedacht gegen Atletico, der kann uns nicht weiterhelfen. Was natürlich bitter ist für...
Und er hat ja auch noch ein starkes Zitat gebracht nach dem Spiel.
Genau, für Griezmann persönlich ist das natürlich bitter. Natürlich auch aus Barca-Sicht bitter. Der Mann hat 120 Millionen vor der Saison gekostet. Und Setién hat da halt wirklich ehrlich gesagt, und das waren wir wieder beim Thema, du hast es vor ein paar Wochen gesagt, es ist manchmal erfrischend, dass Setién so ehrlich ist. Ich glaube, da war er wieder ehrlich, ohne dass er es wollte. Also es ist ihm ein bisschen rausgerutscht. Aber er hat halt wirklich gesagt, es ist nicht leicht, Griezmann zu bringen, ohne das Team zu destabilisieren. Also, das ist ein Schlag ins Gesicht. Es ist halt tatsächlich nicht wirklich die Unwahrheit, aber als Trainer sagt man sowas ja normalerweise nicht. Kann man nicht machen. Ne?
Nee.
Also ein bisschen hart, Zidane würde sowas ja nicht sagen. Der würde dann, wichtiger Spieler, wir brauchen ihn.
Hat gut gespielt, hat mir gefallen.
So ein bisschen. Ne? Also sowas dann ehrlich zuzugeben, ehrt ihn Setién, aber kann er halt nicht machen, weil er Griezmann enteiert. Auch wenn es, wie gesagt, nicht wirklich falsch ist. Nichtsdestotrotz finde ich es eine Fehlentscheidung, einen Fehler von Setién, ihn nicht zu bringen. Also steht 2-2, du weißt, du musst gewinnen.
Ja.
Du hast doch gesehen, hinten raus hat Barca kaum Torchancen gehabt, also sich nicht mehr wirklich freispielen können. Oder
Suárez wieder schlecht gewesen.
Suárez grottenschlecht, Messi fiel nichts ein. Die Mannschaft fand ich auch platt. Und dann hast du einen 120-Millionen-Mann auf der Bank, der erwiesenermaßen ja Weltklasse ist, auch wenn er sich bei Barca ein bisschen schwer tut. Aber das ist ja ein Spitzenspieler. Und dann lässt du den draußen schmoren, obwohl du den Sieg benötigst, weil du weißt, mit dem Unentschieden ist die Meisterschaft schwer zu erreichen. Also allein aus dem Gesichtspunkt, wechsel den doch bitte früher ein. Und wenn es zur 80. ist. Aber du kannst ihn doch nicht in der 90. bringen bei 3 Minuten Nachspielzeit. Also das
für mich war schon stark.
Unverständlich. Selbst wenn er, keine Ahnung, wenn er von der Verletzung zurückkommen würde, ne, dass er sagst, ja, hier dreimal nur trainiert, du musst ihn doch immerhin 10 Minuten geben, wenn du den Sieg brauchst, als Weltklasse-Stürmer. Und dann schmeißt ihn vorne rein und hoffst halt, dass er einen Geistesblitz hat. Also, fand ich nicht gut von Setién, wie gesagt. Dementsprechend
ja, und, das Rätsel. Und eben an der Seitenlinie diese lustige Szene, wie dann einfach auch Simeone sieht, ach, sein Ex-Liebling wird eingewechselt, schmunzelt selbst und Griezmann auch so ein bisschen so ein verschmitztes Lächeln, so wie, man versteht sich ohne was zu sagen,
ja,
ohne
so ein
sich
bisschen,
auch wirklich einen Blick zuzuwerfen, immer so, so haben wir uns das nicht vorgestellt.
Ja, oder mehr so, Alter, was hast du dir da angetan? So ein bisschen, ne? So von wegen, bei uns warst du der Superstar, ich würde dich nicht mal auswechseln, wenn du auf Krücken die von der Trage oder wenn du vom Platz von der Trage getragen werden wirst, nicht mal dann würde ich dich auswechseln. Ja. Und die anderen brauchen dich nicht mal und wechseln dich in der 90. ein, so ein bisschen. Ne? Mhm. Was hast du dir da angetan, Antoine? Das war so, das habe ich so ein bisschen rausgelesen aus diesem Schmunzeln. Und es ist ja auch angemessen, das zu denken, ne? Bei Atletico wäre halt weiterhin der unumstrittene Superstar und bei Barca.
Diese Szene, liebe Zuhörer, falls ihr die noch nicht gesehen habt, die teile ich just in diesem Moment mal auf Tiki-Taka. Hat man, glaube ich, noch nicht dort geteilt.
Schön.
Deswegen machen wir das dann nochmal. Dann könnt ihr euch das da nochmal auf Twitter natürlich
anschauen. Wie lautet denn unser Twitter-Name?
Tiki-Taka-Pod. Also Tiki-Taka-Pod mit jeweils unterstrichen.
Folgt uns mal. Wir haben ja eigentlich gar nicht so viele Follower. Wir verdienen mehr, sage ich jetzt einfach mal dreist.
Milliarden,
Dementsprechend folgt uns da. Immer wieder gibt's da News aus Spanien, also auch von anderen Vereinen mal ein schönes Video von eben so einer Szene oder dergleichen. Also folgt uns auf Twitter und ja, die Szene muss man sich ansehen, denn die ist amüsant, sag ich mal.
Geteilt. Ist amüsant. Bevor wir zu den Königlichen kommen, noch vielleicht zwei Wörter oder zwei Personalien. Mhm. Pjanic Arthur und Setién.
Ja, ich fange mit Pjanic Arthur an, weil das hatten wir ja eben thematisiert und das weiß mittlerweile jeder, aber nur um es kurz abzuschließen. Mhm. Also der Tauschdeal ist durch. Pjanic kommt zu Barca für 4 Jahre, kostet 60 plus Variablen und Arthur geht für 70 plus Variablen an Juve. Beide beschönigen ihre Bilanzen, frisieren die, nehmen ein bisschen Kohle an, können sie abschreiben und haben ein bisschen einen Transferplus in der klammen Corona-Zeit. Das war eben der Hauptgrund für diesen Deal. Jo, und Arthur ist jetzt tatsächlich seitdem außen vor, also wird kaum noch eingesetzt. Und der Profiteur davon, und das ist ein Thema, das ich spannend finde, ist der Kollege Putsch. Ricky Putsch. Also die Entdeckung der letzten, wenn man so will, 3 Spiele, in denen es für Barca ja überhaupt nicht gut lief. Also 2-mal unentschieden, ne? Meisterschaftsrennen sieht nicht gut aus, aber der Gewinner dieser beiden Remis und auch dieses Wechsels von Arthur ist eben Ricky Putsch, der richtig, richtig klasse ausspielt. Also das ist echt, ein kleiner Hoffnungsmacher, wenn man so will, oder zumindest, erwärmt das Ganze das Herz, sagen wir mal so, wenn man den sieht, wie er da voller Leidenschaft alles gibt und wie er sich reinhaut und wie er voller Ehrgeiz steckt und vor allem voller Talent. Also der Junge ist ja super talentiert. Also das ist so ein kleiner...
Jetzt übertreib nicht gleich wieder, Talent Fati, aber
mal sehen. Naja, aber auf jeden Fall aktuell so ein bisschen der Profiteur von diesem Wechsel, der jetzt eben fix ist.
Das schon.
Genau. Und Thema 2, Setién, hast du mich noch gefragt, ne? Ja, der Kollege wackelt, völlig überraschend. Also einen Titel verlieren, wichtige Spiele reihenweise verballern oder halt nicht gewinnen können, ist ein bisschen dünn. Dementsprechend ist man nicht zufrieden mit ihm und zwischen Mannschaft und Trainer stimmt es anscheinend auch nicht so ganz.
Genau, dicke Luft.
Und dementsprechend kann es sein, dass wenn es weiter schief geht, er sogar im Sommer entlassen wird.
Vor der Champions League oder danach?
Ja, das ist eben die Frage, ne? Also ich glaube, das hängt tatsächlich auch mit den Ergebnissen zusammen. Jetzt in Villarreal richtig schweres Spiel vor der Brust. Ja. Und wenn die das verlieren, Barca, also nicht nur Punkte lassen, klar, Meisterschaft dann wahrscheinlich weg oder höchstwahrscheinlich jetzt schon schwer zu gewinnen, aber wenn sie auch wirklich verlieren, sagen wir mal, du kriegst wirklich so ein 3-0 auf die Mappe, ne? Dann wird Barca halt vielleicht einfach ein bisschen Angst um die Champions League haben, denn wie gesagt, Meisterschaft kann ja so oder so weg sein, auch wenn du gewinnst, ne? Wenn du Real weiter durchzieht, ist die Meisterschaft futsch, aber Barca hat halt dann Angst, die Champions League zu verlieren und dementsprechend hängt das stark von Performances und Ergebnissen ab, ob der Kollege vielleicht nicht im Sommer...
Aber Besserung ist nicht in Sicht, weil der Kader wird immer dünner, De Jong weiter verletzt, Arthur jetzt auch außen vor, mehr oder weniger, also wird nicht einfacher.
Wird nicht einfacher, aber wie gesagt, da ist Barca nicht so zufrieden mit dem Kollegen Setién. Und wie gesagt, die Stimmung in der Mannschaft, wenn die halt auch nicht gut ist, das ist halt auch immer schlimm für einen Trainer, ne? Selbst unabhängig von Ergebnissen. Aber da muss die Chemie einfach stimmen. Und wenn da, sagen wir mal, und jetzt spekuliere ich nur, der Kollege Messi nicht so ganz zufrieden ist, dann ist es nicht so schön.
Der den Daumen runtersenkt,
ja.
Ja, wie Cäsar.
Naja.
Okay, von Cäsar gehen wir zu den Königlichen.
Ohohoho.
Ohoho, ja, wieder ein klassischer Kern. 74 Punkte für Real Madrid, nur 70 für Barcelona und jetzt eben ja, fast eine kleine Mini-Vorentscheidung für die Blancos, von deren Spiel es eigentlich gar nicht so viel zu berichten gibt. Ramos hat halt wieder das Ding gemacht und ansonsten haben sie gut verteidigt. Das ist kurz zusammengefasst, glaube ich. Kein glorreicher Fußball, natürlich nicht, aber den braucht es nicht und gab es jetzt auch zuletzt gegen Espanyol nicht. Auch dort hat ein Tor gereicht, ein Geniestreich von Benzema. Dieses Mal war es ein guter Antritt von Carvajal, der zu einem schlampigen Elfmeter bei Getafe führt. Ramos wieder eiskalt, jetzt 21 Elfmeter in Folge verwandelt. Sein 11. Saisontor, mehr hat er noch nie in einer Spielzeit erzielt und... Er ist jetzt so gesehen auch der Corona-Pichichi, wenn man das so sagen kann. Also 4 Tore für Ramos seit Restart. So viele hat sonst keiner in La Liga.
Sagenhaft, ne? Also ich meine,
sagenhaft.
Es sind auch, waren nur Standardsituationen dabei oder hat auch, eins aus dem Spiel heraus, ne? Dieses schöne Tor gegen Eibar war aus dem Spiel heraus. Und ansonsten 2 Elfer und ein wunderschöner Freistoß. Also 3 Standards.
Ja. Kann ich mich gerade gar nicht mehr erinnern.
Tja, weil du nicht ausgeschlafen hast, siehst du mal.
Ja.
Gegen Eber war doch der Tap-In nach dem schönen
Ach, richtig, Benzema, der schöne Konter.
Ja, Hazard legt drüber, so ein richtig schöner Angriff und in Mittelstürmer-Manier hat er den
Danke
Riecher
für
gehabt.
Die Erinnerung. Der war gut.
Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, eiskalte Elfmeter und ein wunderschöner Freistoß. Also der Standard-Pichichi, wenn man so möchte. apropos Getafe oder Getafe. Mhm. Ich habe auf dem Unentschieden getippt. Da hat Hoffnung und Überzeugung mitgetippt, weil ich habe tatsächlich völlig überraschend vorhergesehen, dass das ein richtig schweres Spiel gegen Getafe war.
Ja.
Tust dich einfach schwer gegen die und die kämpfen um Champions League und Europa League und sind unbequem und es war wirklich klar, dass das ein ganz, ganz enges Ding wird.
Die Mannschaft mit den meisten Fouls, den meisten Karten, schon nach 20 Sekunden gelb, das hatte schon einiges auszusagen.
Und du hast auch in den letzten Spielen gesehen, dass Madrid ein bisschen platt war, fand ich. Also sie haben sich da nicht verausgabt in den letzten Spielen, haben Kräfte gespart, aber du siehst halt auch, es schlaucht, ne? Logischerweise alle 2-3 Tage spielen. Und dementsprechend habe ich tatsächlich genau so ein Spiel prognostiziert und stand 0-0 oder Kurs 0-0. Ich war zufrieden vor dem Fernseher sitzend, weil meine Wette aufgegangen wäre und natürlich für Barca es im Meisterschaftskampf gut war und dann ein blöder Elfmeter aus dem Nichts. Ja. Oh Mann, ich reg mich heute noch drüber auf.
Ja. Also darauf hat Real Madrid auch spekuliert. Das ist auch so ein bisschen diese defensive Herangehensweise. Erstmal sicher stehen, nicht zulassen, dann auf diesen einen Fehler lauern beim Gegner. Der wird kommen, auch wenn es wie jetzt die 79. Minute ist und es ist passiert.
Aber du musst zugeben, 0-0 wäre das gerechte Ergebnis gewesen.
Ja, ich hatte mich auch schon mit abgefunden. Ja. Getafe hatte auch 10-8 Schüsse, also 2 mehr als die Blancos. Es gab jeweils zwei Torhüter-Paraden, würde ich mal sagen. Aber ja, Zidane hat für mich auch nicht gleich das richtige System gefunden.
Aber die Paraden waren stark, muss man auch sagen. Ja. Also ich glaube, eine von Courtois und eine von Getafe.
Soria
hat es auch stark, ja.
Courtois macht sich lang. Ja, also es hätte gut ein Unentschieden werden können. Aber Real Madrid hat dann eben auch jetzt diese Kaltschnäuzigkeit und ich sag mal...
Das Meisterglück.
Meisterglück auch, aber ich würde es, was du gesagt hast bezüglich Fitness, sie sind nicht platt, sie schonen nur einfach gut ihre Kräfte oder teilen sie sich noch besser ein für das, was es reicht. Du weißt ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und ja, auch weil da Zidane vor allem auch in der Defensive mit Ramos, Varane, Carvajal nicht so viele Möglichkeiten, Alternativen hat, Benzema, Casemiro ähnlich, gehen die halt erstmal nur so im dritten Gang und gucken dann, wenn es sein muss, dann drehen sie nochmal auf, drücken aufs Gaspedal, aber so reicht es dann eben gegen Espanyol, gegen Getafe. Und das ist dann irgendwo auch das Meisterstück von Zidane. 21 Gegentore, jetzt Liverpool hatte zuletzt auch so viele, die haben jetzt 4-mal kassiert, also Real die beste Defensive in Europas Top-Ligen. 16 weiße Westen für Courtois, Oblak ist der zweite dahinter mit 14, was auch sehr gut ist, aber
da würde mich jetzt die Top-Ligen-Statistik interessieren. Ich glaube, Bayern hat weniger als 16, meine ich. Und die 12? Stimmt. 15?
Nach der Hinrunde haben sie bestimmt weniger.
Das würde mich kurz interessieren. Aber können wir jetzt nicht schnell recherchieren, um Gottes Willen. Aber Chapeau natürlich, worauf ich hinaus wollte, Chapeau vor der Defensivleistung natürlich. Die sind da einfach super solide. Und altes Stichwort, alte Weisheit, wenn du keins kassierst, kannst du schon mal nicht verlieren. Ne? Dementsprechend, die Defensive
macht's. Kannst du fast schon gratulieren.
Nee, Mach ich nicht. Nee. Am Sonntag. Schauen wir mal am Sonntag. Zwei unfassbar schwere Auswärtsspiele, weil auch der Athletic-Club aus Bilbao ja richtig gut in Form ist. Und jeder weiß es, dass im San Mamés, da spielt keiner gern. Wenn die Leones da brüllen und kratzen.
Brüllen.
Und Barca bei Villarreal, also beide so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Münzwurf, aber es geht schon in die Richtung. Also ich könnte mir bei beiden Spielen jeweils jedes Outcome vorstellen. Also 0-3 aus Barca-Sicht, genauso wie ein 1-0 für Bilbao, genauso wie ein 2-1 für Barca, und dann dementsprechend kann alles passieren. Also ich glaube, der Sonntag wird entscheidend.
Und so ist es.
Dann schauen wir weiter am Montag.
Genau. Wir schauen jetzt erstmal weiter auf eben das Restprogramm und die beiden Gegner Villarreal und Bilbao nach noch einer Werbepause.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders. Wir sehen Beziehungen danach anders. Wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify.
Alex hat es angesprochen. Bilbao ist in Form jetzt wieder. Aus den letzten 4 Spielen haben sie 3 Siege geholt. Und einer vorne hat erlebt fast sowas wie seinen zweiten Frühling. Also Raul Garcia jetzt wieder mit einem Doppelpack gegen Valencia beim 2-0-Sieg. Raul Garcia ist da jetzt mit schon 13 Saisontoren so gesehen der zweitgefährlichste Spanier in La Liga. Zu dem anderen, der noch gefährlicher ist, kommen wir gleich noch, der hat auch einen Doppelpack geschnürt. Also Raul Garcia in Form, Bilbao generell auch, das konnte sich gegen Valencia wieder sehr sehen lassen. So kam es dann auch zu dem Plätzetauschen in La Liga oder in der Tabelle. Vorher war noch Valencia vor den Basken. Das hat sich jetzt erledigt, da auch Valencia das wichtige Thema. Trainerwechsel, Jorge González jetzt zum, ich glaube, 6. Mal schon als Interimstrainer bei Valencia im Einsatz. Schon verrückt. Aber getan hat sich nicht viel. Also die Valencianos jetzt 4 der letzten 5 Partien verloren. Sie wollen irgendwie nicht nach Europa, aber Bilbao eben schon.
Sie haben es auch nicht verdient. Also es ist wirklich eine Chaos-Saison, die Valencia da spielt. Zu Hause immer wieder stark, gegen Real fast gewonnen bis zur 90. Ja. Ne? Courtois, Stichwort Courtois, gegen Barca gewonnen. Dementsprechend zu Hause lief es. Ich glaube, es war die erste Heimniederlage.
Die erste Heimniederlage. Das erste Mal auch ohne eigenen Treffer daheim.
Ja, also daheim lief es, da waren sie eine Festung, wobei es viele Unentschieden dabei waren, wegen kleinere Teams, muss man auch sagen. Aber auswärts völlig wieder beieinander. Ja. Das Wort ist der heutigen Episode. Und insgesamt haben sie es, finde ich, nicht verdient, nach Europa einzuziehen. Und dementsprechend, meiner Meinung nach, war es das jetzt auch bei 6 Punkten Rückstand auf Platz 6, Valencia. Ja. Auf Platz 10 runtergefallen, also das ist wieder mal eine Chaos-Saison.
Vor allem, weil es sich Valencia auch selbst eingebrockt hat, denn beide Tore sind durch Fehlpässe passiert. Kondogbia via erst so katastrophaler Querpass im Mittelfeld, da war dann Raul Garcia in Mittelstürmer-Manier zur Stelle und dann hat Gaia ist ja, glaube ich, Saison aus, Costa auch irgendwie einen Fehlpass sich geleistet und dann einfach Raul Garcia zu einem Fernschuss eingeladen, also kann man sich auch nochmal auf The Zone anschauen, schicke Buden dabei, so Bilbao kaltschnäuzig, eiskalt und Valencia einfach schlampig wieder, war ja schon klar, dass sie Probleme haben hinten, aber jetzt auch noch Kondogbia, der eigentlich noch einer der konstanteren war, so ein Fehler, das reicht dann eben nicht.
Und wenn du mir und dir und uns vor der Saison gesagt hättest, Granada könnte vor Valencia landen in der Tabelle, hättest du auch gesagt, ihr spinnt doch. Haben wir Granada nicht beide als Absteiger getippt? Kann sogar sein.
Boah, ne? Kleinster
Kader. Und die sind jetzt aktuell punktgleich mit Valencia auf Rang 9. Also Chapeau.
Mit dem Pokalsieger,
Und haben die übrigens sogar aus dem Pokal geschmissen. Im direkten Duell im Viertelfinale, glaube ich, nur kurzer Exkurs. Also,
lange her,
genau. Nee, zurück zum Athletic Club, dem nächsten Gegner von Real Madrid. Das wird ein Topspiel, das, wie gesagt, das zweite von zweien am Sonntag. Mhm. Also für mich beides mehr oder weniger Münzwürfe, denen ich mir beides vorstellen könnte. Also ich könnte mir zwei Heimsiege vorstellen, zwei Unentschieden, würde mich beides überhaupt nicht überraschen, denn aktuell im San Mamés würde ich nicht spielen wollen.
Nee.
Aber in Villarreal auch nicht.
Ja, es sind beide wieder super in Form und deswegen hoffe ich auch ein bisschen, dass es Real Madrid ähnlich defensiv vielleicht auch von der Formation noch ein bisschen defensiver angeht, wie jetzt gegen Getafe, sprich eher sowas Richtung 4-4-2, wo dann vielleicht auch ein Lucas Vázquez oder auch ein Bale, der mir im Zusammenspiel mit Carvajal defensiv gefällt, dass da eher einer spielt, weil Isco hat nicht funktioniert, Vinicius auch nicht wirklich.
Und was macht der Kollege Hazard?
Der kann dann vorne Doppelspitze mit Benzema machen, wurde jetzt geschont gegen die Tretertruppe aus der Vorstadt. Von dem her könnte ich mir das so vorstellen. Und vielleicht Lucas Vázquez.
Du machst ja gerade Freunde in Getafe, falls sonst da welche zuhören.
Ja, ich habe schon eher, wenn dann, mit Leganés geliebäugelt. Und ja. Die beiden sind sich auch Spindefeind. Also das ist in Ordnung.
Das ist in Ordnung.
Nein, du hast recht. Das werden auch geile Spiele. Villarreal auch mega in Form, kommen wir gleich drauf. Und Bilbao sowieso. 0-0 war es im Hinspiel, also da beide, sowohl Barca als auch Real, haben gegen ihre kommenden Gegner Punkte verloren.
Barca hat 2-1 gewonnen.
Ja. Genau, sowas. Aber Real Madrid eben 0-0 gegen Bilbao. Ja. Ich habe noch einen Zusatz zum FC Valencia, der auch nochmal zeigt, was für ein Chaos-Club das jetzt ist. Stichwort Investoren, Eigentümer. Man weiß Valencia gehört diesem Eigentümer aus Geschäftsmann aus Singapur, Peter Lim. Und dort gingen die Fans jetzt mal wieder ein bisschen auf die Barrikaden oder haben ihren Unmut natürlich geäußert nach Trainerwechsel, jetzt Celades weg, schon wieder katastrophale Saison eigentlich. Und da gab es dann eine Instagram-Story von der Tochter von Peter Lim und die hat tatsächlich einfach frech geschrieben: Der Club ist unserer und wir können damit machen, was wir wollen. Boom.
Ja, das ist dreist. Das ist respektlos, sowas zu schreiben.
Ja.
Gehört sich nicht. Und dann auch noch auf Social Media, Leute, was ist denn mit euch los? Ja. Also das ist ein bisschen, ja, mindestens respektlos, irgendwo auch Größenwahn und einfach gehört sich einfach überhaupt nicht, sowas zu schreiben.
Ja. Und das ewige Thema
und
Investoren
immer,
im Fußball.
Genau, das ewige Thema Investoren im Fußball. Grüße an alle deutschen Zuhörer, die gerne die Bundesliga schauen. Grüße an 50+1. Leute, das will doch keiner sowas zu haben. Das ist irgend so ein zwielichtiger Geschäftsmann aus Asien da mit deinem Verein, macht was er will, als wenn es, keine Ahnung, irgendwie eine Immobilie eine schöne wäre oder was der Geier was. Also, sorry, aber Leute, ein toller
1860,
Verein.
Malaga, Almeria, es gibt so viele.
Toller Verein, Valencia, der da, ja, ich will nicht sagen zugrunde gerichtet wird, aber der einfach komplett chaotisch geführt wurde und es hat angefangen mit der Entlassung von Marcelino, der einen guten Job bei Valencia gemacht hat. Völlig unnötig. Genau, Pokalsieger gegen Barca im letzten Jahr. Völlig unnötig entlassen, einfach nur aus Egomanie von Peter Lim. Also der mochte den irgendwie nicht und die waren sich da nicht einig bei Transfers und hat ihn einfach vor die Tür gesetzt. Und das hat er jetzt davon Platz 10. Und kein Europa nächstes Jahr aller Voraussicht nach. Also Glückwunsch, Kollege Lim.
Glückwunsch. Das mit so einem teuren Kader. Ich glaube auch, Rodrigo Moreno hat jetzt auch irgendwie eine Verletzung. Jetzt ist schon Gaia das Saison aus, glaube ich, wurde da bekannt gegeben. Garay, der Vertrag ist jetzt ausgelaufen, ist jetzt auch vertragslos, also darf nicht mehr mitkicken. Da kommt schon auch jetzt immer mehr zusammen und kaum noch Hoffnung, dass Valencia es noch schafft.
Übrigens ein Wort zum Nachfolger, den Voro, du hast es angesprochen, zum sechsten Mal Interimscoach, übernimmt bis zum Saisonende und dann heißt es, könnte Ernesto Valverde den FC Valencia übernehmen. Ich habe sogar schon gelesen, dass er ein Haus in Valencia sucht. Also das wäre eine spannende Personalie, die mir persönlich tatsächlich gefallen würde. Und ich glaube, das wäre aus Valencia-Sicht auch eine gute Personalie. Also der würde gut nach Valencia passen. Vielleicht hat er das nicht unbedingt zum FC Barcelona und hätte da wahrscheinlich früher entlassen werden müssen, wenn man ehrlich ist. Also spätestens nach Liverpool im Sommer, aber ich glaube, zu Valencia würde er gut passen und ich glaube, ich sollte Valverde im Sommer bei Valencia anheuern, denke ich, würde das Schiff wieder auf einen besseren Kurs bringen und nach Europa steuern.
Mhm.
Aber schauen,
schauen
wir mal.
Schauen wir mal. Also Valencia nicht in Form, Bilbao absolut, vor allem auch der bald 34-jährige Raul Garcia. In den letzten 9 Spielen hat er 7-mal eingenetzt. Das ist schon ziemlich stark. Und jetzt schauen wir zu einem, der noch stärker ist, zumindest wenn es um die Zamora-Trophäe geht. Es gibt ja einerseits den Pichichi in La Liga für den besten La Liga-Torjäger, aktuell Messi mit 22 Buden, aber dann gibt es auch so noch diese inoffizielle Zamora-Trophäe für den gefährlichsten Spanier. Aspas und Raul Garcia sind mit 13 Toren da so gesehen auf dem 2. Platz. Und dann gibt es einen von Villarreal, der hat noch 2-mal häufiger getroffen. Auch ein Doppelpack jetzt am Wochenende unter der Woche geschnürt. Und das ist Gerard Moreno. Der ist schon stark in die Saison gestartet, hat dann auch ein kleines Loch hinter sich. Auch ähnlich wie die ganze Mannschaft Villarreal jetzt selbst. Aber die sind nach dem Restart die zweitstärkste Mannschaft nach Real Madrid. Haben da jetzt auch schon, 5 Siege und einen Unentschieden, 16 Punkte geholt. Yes. Also, und gegen Betis jetzt 2-0 gewonnen, hochverdient wieder. Und da auch wieder die Ansage, meine Güte, Real Betis, was ist aus dir passiert? Wie kann man mit so einem guten Kader sich so schwach anstellen? Ähnlich, du hast doch letztens den Schalke-Vergleich gebracht, oder?
Habe ich den Schalke-Vergleich
gebracht? War das bei Betis? Oder? Es kommt ja, würde ja bei vielen passen, aber ich glaube, es war Betis.
Ja, ein bisschen, klar. Also eine Mannschaft, die du höher einschätzt, besser einschätzt, die den gut, einen tollen Kader hat, das trifft jetzt vielleicht auf Schalke nicht unbedingt zu. Aber nee, du, ja, nein, ja. Also ja, zumindest Betis, das ist eine Mannschaft, die muss um Platz 5, 6, 7, 8 mitspielen. Manchmal reicht ja, je nach Pokalkonstellation, reicht ja Platz 7 für Europa. Also sie müssen um Europa mit diesem Kader mitspielen. Und wenn sie nicht aufpassen, rutschen sie halt noch tiefer unten rein. Aktuell sind es 8 Punkte, aber wie gesagt, die spielen jetzt bei Celta Vigo. Wenn sie da verlieren, dann ist Celta an ihnen vorbei. Ja, ist es.
Ach, echt?
Ja, genau.
Oh ja, 37 beide.
Oh, und klar, da sind viele Mannschaften dazwischen, Valladolid, Alaves, Eibar. Aber wie gesagt, wenn Mallorca was holt, dann wird sogar noch was mit Abstiegskampf bei Betis. Und boah, das ist Katastrophensaison auch bei denen, ja.
Das ist gleich Samstag um 17 Uhr, das zweite Spiel an diesem Spieltag. Oh ja, das dürfen wir nicht verpassen.
Ja, da freue ich mich schon tatsächlich drauf. Also Celta Betis ist tatsächlich ein cooles Spiel. Normalerweise, wo du sagst, da spielt der 6. gegen den 7. Ja, jetzt ist es halt der 13. gegen den 17. Ne?
Ja, passiert. Noch mehr ist in diesem Spiel passiert. Da haben wir auch eine, ich sag mal, lustige Szene für euch als Video auf unserem Twitter-Kanal bei Tiki Taka. Da geht es um Nabil Fekir. Ja. Bei dem lief in dem Spiel nicht viel zusammen. Mhm. Der hat kurz vorher noch, bevor das Feldes verwiesen wurde, so ein cooler Ball an der Linie lang, irgendwie keiner seiner Mitspieler kam ran, hat sich ziemlich aufgeregt. Dann gab es für ihn Meckergelb gegen den Schiedsrichter, weil er den Schiedsrichter einerseits fast mit dem Ball abgeworfen hätte, das hat er so angetäuscht, müsst ihr euch anschauen in dem Video. Konnte danach die Klappe nicht halten, gelb gesehen, und dann kurz darauf, eine Minute später, ist er dem grätschenden Raul Albiol aufs Bein gestiegen, doppelgelb. Dann geht er vom Platz, aber er geht nicht einfach so vom Platz. Er zeigt, was er vom Videoschiedsrichter hält oder zumindest von dem Bildschirm. Nämlich hat dem eine schöne Schelle verpasst. Einfach mal mit der Faust in den Bildschirm rein. Hat man so auch noch nicht gesehen.
Hat er nicht die erste gelbe fürs Foul und die zweite fürs Meckern bekommen?
Oder was so? Das weiß ich jetzt nicht.
Ich glaube, die erste war fürs Foul. So ein bisschen Fuß drüber gehalten, während der Gegenspieler am Boden grätscht. So offene Sohle ein bisschen, ich glaube, dafür gab es gelb, und dann hat er hinten raus gemeckt, also den Ball quasi, wie du schon gesagt hast, angetäuscht, ihn, den Schiedsrichter abzuwerfen. Schiedsrichter hat sich umgedreht, aber hat es trotzdem irgendwie mitbekommen, und dann gab es so ein bisschen Stare-Down-Contest, also beide schauen sich so in die Augen böse, und dann hat er wohl noch irgendwie abgewunken, Fekir, und dann gelb, rot gesehen. Und ich meine mich zu erinnern, dass es das zweite Mal ist, dass er vom Platz fliegt wegen Meckerei und Beschwerden und abfälligen Gesten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er vor einigen Wochen schon mal für was Ähnliches vom Platz geflogen ist. Auf jeden Fall, ja, unterm Strich eine dumme rote Karte, gelbrote Karte, eine völlig unnötige, aber auch eine harte, wenn man ehrlich ist, ein bisschen. Also muss nicht sein, aber das Temperament ging dann mal wieder mit ihm durch. Ja, und dass er dann natürlich das finde ich fast schon witzig, dass er dann den Videobildschirm wegboxt, ja, dagegen den schlägt. Ein bisschen amüsant beim Thema Wahr- und Fehlentscheidung Woche für Woche. Wir regen uns so auf, also ein bisschen
Symbolbild.
Symbolbild, ja, wir fühlen mit ihm und können es ein bisschen nachvollziehen, dass er es macht, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine saftige Sperre gibt. Also ich weiß nicht, ob da schon was kommuniziert wurde. Weißt du das vielleicht?
Noch nichts
mitbekommen. Kann mir nicht vorstellen, dass er da glimpflich davon kommt. Du kannst ja nicht den Bildschirm umhauen oder boxen, kaputt machen, was auch immer. Ja. Also, könnte mir vorstellen, da gibt es ein paar Spielchen für den Kollegen Fekir. So, und wenn er Pech hat, ist die Saison vorbei. Also,
weiß und das war sein letztes Spiel für Betis. Also, dass er bleibt, hat man auch schon thematisiert, sehen wir als unwahrscheinlich, weil er eigentlich viel drauf hat und Betis, ja, Katastrophensaison. Thema Katastrophe. Ich habe ja vorhin einen meiner Freunde in dieser Saison gelobt, Watschlik. Einen anderen Freund muss ich mal wieder du machen. Lieber Marc Bartra, das mit dem Fußball, ich weiß nicht, ob das noch was wird. Also du hast ja deine Zweifel bei dieser Elfmeterszene gegen Bakker, aber ob das jetzt, ob man das so ahnen muss, Fakt ist oder sicher ist, es war schlampig verteidigt von Bartra gegen Bakker, der da einfach noch den Arm hat, ihn ein bisschen nach hinten zieht. Bakker fällt um, der Stürmer, und es gibt den Elfmeter. Also einfach immer das Fünkchen Erfahrenheit, Abgezocktheit, was ein Marc Bartra inzwischen haben muss, hat ja schon bei Barcelona und Dortmund ordentlich gespielt, aber was immer wieder zu Gegentoren führt, und so war es dann eben das 1:0 durch Gerard Moreno schon in der 7. Minute, wo dann einfach Bartra zu schlampig agiert.
Ja, da war jetzt viel drin. Für mich tatsächlich auch wieder einer dieser Softpants, also diese viel zu leichten Elfmeter. Ein bisschen macht er schon was, aber ich bin mir nicht sicher, ob man das unbedingt pfeifen muss. Aber grundsätzlich ist er mir auch ein sehr wackeliger Innenverteidiger. Also es ist nicht ohne Gründe, hat das bei Barca nicht geschafft. Unter, ich meine mich zu erinnern, 4 verschiedenen Trainern kam er nie über die Rolle des 4. Innenverteidigers hinaus. Also er spricht schon Bände. Dementsprechend habe ich, glaube ich, schon öfter gesagt, Betis seine Kragenweite, aber auch da stagniert er ein bisschen in der Entwicklung. Wobei, was heißt Entwicklung? Wie alt ist er? 28 mittlerweile? Irgend sowas, ne? Also wirklich entwickeln wird er sich nicht. 29 ist er dementsprechend. Der entwickelt sich nichts mehr. Ist nicht der sicherste Innenverteidiger und sieht nicht immer glücklich aus. Da gehe ich d'accord mit dir.
Diese Saison klarer Pfeil nach unten, weil er wirklich auch viele Gegentore verschuldet und die Mannschaft ist aufgerückt und einfach schlampig. Und dann, er war ja auch so gesehen, das 2:0, auch durch Gerard Moreno in der 30. Minute, hätte er auch verteidigen können. Da ist er einfach viel zu harmlos, auch gegen Bakker in dem Fall, rangegangen, hat den Bakker so 2, 3, 4 Ballkontakte gegeben, zu viel Zeit, zu viel Platz. Bakker spielt drüber, Moreno übrigens, sehr geiler Abschluss mit so einem Chip aus kurzer Distanz über Sydney, den Verteidiger, und dann direkt der Abschluss gegen Robles, keine Chance, sehr platziert. Auch das könnt ihr euch nochmal anschauen. Aber auch da wieder Bartra, es reicht nicht.
Es reicht nicht. Für Platz 13 bei Betis reicht es, aber dementsprechend leistungsgerecht, sage ich mal. So ein bisschen.
Apropos, es hätte eigentlich...
Bitte? Ja. Nee, sag du, passt schon.
Ja, es hätte eigentlich auch viel höher als 2:0 ausgehen können müssen. Pedraza hat sich noch einen heftigen Fehlrückpass hinten geleistet, den Bakker nicht ausgenutzt hat. Paco Alcácer eingewechselt, eine gute Chance liegen gelassen mit dem Kopf. Und dann sogar noch Santi Cazorla an die Latte, das Leder gehämmert. So kurz vor der Linie kam der Ball da auf. Also Betis hätte sich da auch nicht über 0-4 beschweren können. Das hätte mal wieder gezeigt, wie stark Villarreal aktuell drauf ist. Ja. 16 Punkte nach dem Restart. Chapeau für die alten Herren. So viele Alte sind dann auch nicht dabei, aber so ein Raul Albiol, ein Cazorla und so weiter. Und mit 28 Jahren im Schnitt gehört es schon eher zu den älteren Teams in der Liga. Aber damit hätte man nicht gerechnet, dass die nach dem Restart so angreifen.
Hätte man nicht. Und vor allem habe ich Angst vor Gerard Moreno. Denn der ist ja richtig gut in Form und er.
Oder auch euer Ex Alcácer.
Oder auch Alcácer, genau.
Der hat auch aber schon geklipst.
Genau, ja, tatsächlich, aber Moreno hat ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, einen Hass auf Barca, aber ich glaube, da gibt es immer so eine Fehde, denn der war bei Espanyol und ich meine mich zu erinnern, dass er sich damals so, schon immer gerne gestritten hat mit dem FC Barcelona und harte Duelle gegen Piqué und da gab es Sprüche und Nachtreten und etc. etc. Also könnt mir vorstellen, dass der Kollege, der ist, glaube ich, nämlich sogar Katalane, also wer weiß, vielleicht wurde er in der Jugend von Barca missachtet oder nicht zum Jugendtraining eingeladen oder ist glühender Espanyol-Fan. Weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie, glaube ich, wird er sehr angestachelt sein am Sonntag und er ist in super Form, also ich sag mal so, ich würde, glaube ich, einen Fünfer drauf setzen, dass der Ter Stegen 1 einschenkt.
Er ist in Topform jetzt mit 15 Saisontoren schon. Ja. Und Villarreal konnte auch einige schonen. Wie gesagt, Alcácer wurde eingewechselt, Cazorla wurde eingewechselt. Selbst so ein junger Spund wie Chukwueze kam rein. Bruno Soriano nach seinen 3 Jahren Jahrescomeback wieder eingewechselt. Also die Mannschaft ist schon auch gut in Form. Das kann gut gut ausgehen für Villarreal. Ähnlich auch Bilbao, ähnlich gut in Form. Also wirklich alles drin am Sonntag.
Tja, das wird spannend. Da habe ich ein bisschen Respekt vor.
Ja. Ich gucke nochmal auf den Spieltag. Eben Freitagabend Atletico um 22 Uhr empfängt Mallorca. Dann Samstag 17 Uhr packendes, ja, nicht Abstiegsduell, aber wenn Celta gegen Betis gewinnt, dann hat Celta genauso viele Punkte wie Betis. Und dann Sonntag 14 Uhr zum ersten Mal jetzt die Königlichen vor Barcelona im Einsatz. Warum? Weil es im Baskenland schön angenehme, weiß nicht, 21 Grad hat. Mhm. Deswegen hat ja schon Barca um 17 Uhr, glaube ich, bei Vigo gespielt und Bilbao jetzt schon häufig auch zur frühen Stunde gespielt. Nicht so wie in Andalusien, nicht so wie im hohen Madrid. Auch Katalonien ja eher heiß als kalt. Mhm. Und dann eben 22 Uhr Barca zu Gast in Villarreal.
Tja, das wären spannende Spiele. Da könnte wirklich die Meisterschaft entschieden werden am Sonntag. Aus meiner Sicht zum Negativen entschieden wird, logischerweise. Ja. Oder aber sie wird richtig spannend. Nochmal hinten raus. Beides ist möglich. Ich würde mich tatsächlich nicht aus dem Fenster lehnen, um einen Tipp abzugeben, weil für mich ist wirklich alles möglich. Also vor Villarreal habe ich wirklich sehr, sehr viel Respekt. Die sind klasse drauf, waren die spielen auch einen guten Fußball. Also technisch super, super toll, was Cazorla und Co. da machen. Und vor allem, du siehst ihn an, dass sie voller Selbstvertrauen strotzen, denn sie schießen klasse Tore. Also da nochmal verwiesen auf das auf die Tore gegen
das letzte Spiel.
Paco Alcacer und Moreno, die direkt abnahmen, das 2-0 gegen Valencia war das. Also die strotzen vor Selbstvertrauen und dementsprechend, übrigens, ich habe die PK geschaut von Javi Calleja, dem Coach von Villarreal, und da hat er gesagt, wurde gefragt, würdest du ein Unentschieden unterschreiben vom Spiel gegen Barca, dann hat er gesagt, nein, würde ich nicht. Also die wollen gewinnen, die sind mit dem Punkt nicht zufrieden, die wollen natürlich in die Champions League, das ist ja richtig, richtig krass, wie die da jetzt plötzlich dran schnuppern, nur noch 3 Pünktchen hinter Sevilla und die sind ja auch gerne mal launisch und spielen immer wieder unentschieden. Also warum nicht Barca schlagen und plötzlich auf Rang 4 stehen? Am Sonntag, ne?
Puh.
Spannend.
Ich tippe mal auf 2 Unentschieden, irgendwie jeweils 1-1.
Das machst du gerne, ne?
Schon. Ja, es ist die Nummer sicher, ist das dann. Aber ich hatte, liebe Zuhörer, wir haben jetzt auch gar nicht so ausführlich über Real Madrid gesprochen, auch Vinicius Isco, die Thematiken. Da ich habe nach den Spielen immer noch so eine kleine Videoanalyse auf dem Real Total YouTube-Kanal, da über 20 Minuten über Spiel geredet. Schaut euch das gerne nochmal ausführlich an. Und da in dem Video habe ich eben auch mich schon aus dem Fenster gelehnt und gesagt, es muss fast schon ein Wunder passieren, dass Real sich diesen Ligatitel noch nehmen lässt, weil Real abgezockt hat den breiten Kader, Barca wirklich taumelnd in der Mannschaft brodelt, dicke Luft, wenig Ideen, wenn Messi keinen Bock hat, geht er wenig zusammen und eigentlich braucht ja Barca nicht, muss Barca nicht 4 Punkte aufholen, sondern sogar 5 aufgrund des direkten Vergleichs. Wenn beide 74 das Punkte stimmt. haben, dann ist Real der Meister. Also Barca muss einen mehr sammeln und deswegen bin ich schon sehr, sehr, sehr zuversichtlich bezüglich der Meisterschaft, auch weil ich sehe, wie die Mannschaft als Mannschaft auftritt, wie Ramos sie leitet und das ist einfach.
Ich sehe ja auch nur noch 2 Stolpersteine, einer davon der Sonntag in Bilbao und der zweite ist dann tatsächlich Villarreal, das spielt ja auch noch am vorletzten Spieltag. Zu Hause.
Wie bitte? Ja, aber es ist der vorletzte Spieltag.
Villarreal
schon die Puste aus, die Luft raus.
Ja.
Oder die Entscheidung auch schon gefallen.
Kann sein, aber tatsächlich, das sind die einzigen Spiele, die ich beim Restprogramm sehe, wo Punktverluste meiner Meinung nach möglich sind, denn die anderen sehe ich einfach nicht so.
Und Restprogramm ist ein gutes Stichwort. Ich hatte nochmal, wie immer, zusammengerechnet. Also bei den 5 Gegnern, die Real und Barca jetzt noch vor sich haben, in der Hinrunde haben beide Barca und Real jeweils 11 Punkte geholt, aber Reals 5 Gegner haben in der Tabelle ein paar Pünktchen mehr, 208, als Barcas 5 Gegner, 193 Punkte. Also sind ein bisschen stärker. Trotzdem, ich nehme lieber jetzt Bilbao als jetzt Villarreal. Also vermeintlich nominell vielleicht für die Katalanen das schwierigere Los.
Ja, die Tabelle bessere auch. Mannschaft auch, also fußballerisch dementsprechend, ja. Ja, gehe ich d'accord.
So, Montag mal sehen, wie unsere Launen dann ist. Es ist ja erstmal angenehm, dass wir am gleichen Tag Spieltag haben und keiner irgendwie parallel noch Pressekonferenz gucken und was so gesagt wird. Dann hören wir uns zum Montagmittag rum wieder, ne?
Ich denke, also die nächste Episode liegt dann Montag in den Podcatchern eurer Wahl.
Marvelous, Darling. Liebe Leute, nochmal der Hinweis, schaut euch auf dem Tiki-Taka-Twitter-Kanal nochmal die beiden Szenen an, eben Griezmann und Simeone schmunzeln und Fekir, ja, zeigt dem Videobildschirm seine Faust. Das hat es in sich gehabt, wie auch der ganze Spieltag 33. Fünf Spieltage sind jetzt noch offen. Die Königlichen kurz vor der Entscheidung. Leganés und Espanyol so gut wie weg. Mallorca auch nicht mehr mit so vielen Chancen bei 5 Punkten Rückstand. Also vielleicht ist bald alles durch. Dann können wir uns den Laden hier auch sparen mit Tiki-Taka. Nein, wir machen natürlich durch bis zum letzten Spieltag am 19. Juli. Und ich bleibe guter Dinge, dass die Königlichen auch dann die Nummer 1 sind.
Schauen wir mal.
Das war waren meine famous last words.
Ja.
Du noch was?
Nee, meine last words gibt es vielleicht am Montag, falls.
Okay. Wer zuletzt lacht, lacht am besten nicht.
Falls der Titel dann futsch ist, gibt es meine last words am Montag. Und bis dahin, schauen wir mal.
So, schönes Wochenende dir, schönes Wochenende euch allen.
Ebenso und hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Ciao, ciao. Ciao.
Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache, die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex, der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Tiki-Taka, der La Liga-Podcast. Mit Nils Kern von Real Total und Alex Trücker von Barca Welt. Tiki-Taka auf meinsportpodcast.de. Wir leben in einer Welt, in der sich alle zu Wort melden. Nur eine Sache. Die behalten wir lieber für uns.
Guck dir mal deine eigenen Masturbationsfantasien an und frag dich mal, welche davon ohne Angst, Unsicherheit und auf Entspannung basieren.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme.
Hast du innerlich eine Rechnung offen und willst du diese Rechnung begleichen oder sagst du, okay, ich möchte in eine zufriedene und liebevolle Beziehung finden?
Bettina Utzler und Robert Cordes, Sexualtherapeuten des Instituts für Beziehungsdynamik Berlin, sprechen das an, was sich sonst keiner traut. Professionell, einfühlsam, kompetent.
Wir sehen die Welt danach anders, wir sehen Beziehungen danach anders, wir sehen uns selbst auch anders.
Beziehungsweise Sex. Der Podcast für Paar- und Sexualprobleme. Überall, wo es Podcasts gibt. Außer bei Spotify. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour.
In Zusammenarbeit
mit TennistourTalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.